Wir sprechen heute natürlich über die starke Leistung im Auswärtsspiel in Wien-Wiesbaden. Zur Halbzeit sah es nicht unbedingt nach einem Dreier aus. Dann ist es in der Kabine aber wohl ein bisschen lauter geworden und eine starke zweite Halbzeit hat dann dafür gesorgt, dass RWE doch endlich wieder auswärts siegen konnte. Dann haben wir heute ein ganz großes Thema auf der Liste. Wir wollen über den Stadionausbau an der Hafenstraße sprechen. Man hatte sich ja für die Frauen-EM beworben, dann am Freitag die Absage. Wir wollen das Ganze heute mal einordnen. Wie realistisch ist das Projekt noch? Wann kann es vielleicht umgesetzt werden? All das heute in dieser Folge.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Nach diesem Auswärtssieg in Wiesbaden wollen wir natürlich heute drüber sprechen. Ich freue mich aber vor allem, einen Gast hier heute im Studio begrüßen zu können. Markus Schimizek ist heute da aus der Lokalredaktion Essen. Experte rund um das Thema Stadionausbau an der Hafenstraße. Das wollen wir nämlich heute zum Top-Thema der Woche machen. Freuen uns, dass du da bist, Markus.
Ja, danke schön.
Ich mich auch. Freut
mich auch, ja.
Den Mann kennt ihr alle, Martin Herms, RWE-Reporter von der WAZ.
Hallo.
Natürlich auch heute mit am Start. Ich bin Kira, Online-Redakteurin hier bei Funke und ja, Moderatorin von diesem wundervollen Podcast. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wollen erstmal über das Spiel sprechen. Ja, zur Halbzeit sah es noch nicht so aus, als würde man da 3 Punkte mitnehmen, Martin, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also es war schon ein harter Charaktertest, den die Mannschaft mit Bravour bestanden hat. Du hast es gesagt, es sah nicht unbedingt danach aus, dass RWE dieses Spiel gewinnen kann in Wiesbaden nach diesem unglücklichen Rückstand. Ich finde, in der ersten Halbzeit hat RWE über weite Strecken ein sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Kaum etwas zugelassen, hatte eine sehr, sehr gute Torchance durch Lukas Brumme. Ja, und dann fällt dieses unglückliche Gegentor. Nach einem Einwurf, da hat sich Trainer Uwe Koschinen sehr drüber geärgert, weil es eben nicht gut verteidigt war. Dann fälscht Kraulich den Ball unglücklich ab, einen Ball, den Golz wohl ohne Probleme gehalten hätte. Und dann geht's dann damit in die Kabine mit einem 0-1 bei einer Mannschaft, die wirklich defensiv eigentlich ihre Qualitäten hat. Koschinen hat es vor dem Spiel gesagt, wir dürfen und sollten da nicht in Rückstand geraten. Ja, und trotzdem hat es die Mannschaft geschafft, dieses Spiel zu drehen, hat eine zweite Halbzeit gespielt, die meiner Meinung nach nah an der Perfektion war. Das war schon sehr, sehr gut, zumal man auch kaum etwas zugelassen hat. Also aufgrund der zweiten Halbzeit wirklich ein hochverdienter Sieg.
Und wie man so hört, ist es in der Kabine in der Halbzeit ja auch ein bisschen lauter geworden.
Genau.
Liegt ja da noch nah, ne?
So Klaus Jasula hat gesagt, man hat sich ordentlich die Meinung gegeigt. Da ging es wohl auch so um die letzten 5 Minuten, in denen RWE ein bisschen gewackelt hat. Da machten sie keinen souveränen Eindruck. Und das muss auch manchmal sein, so ein reinigendes Gewitter. Dann sagt man sich die Meinung als Sportler und dann geht's weiter und die Reaktion war ja hervorragend. Mhm.
Szene des Spiels.
Ja, lass uns direkt noch ein bisschen näher reingehen und dann fange ich bei dir an. Was hast du dir für eine Szene rausgesucht?
Ja, also meine Szene des Spiels ist das Tor von Ahmed Aslan zum 1:1. Da haben die sich einfach mal schön durchgespielt über die linke Seite. Er hatte dann Platz und hat den Raum dann auch genutzt, sich da gegen 2 Mann, meine ich, durchgesetzt und mit einer wunderbaren Technik den Ball da unter die Latte geschweißt. Das war einfach eine schöne Szene und auch deshalb die Szene des Spiels für mich, weil er ja schon auch hier etwas in der Kritik stand und ich glaube, er hat da die richtige Antwort drauf gegeben.
Ja, lass uns gerne direkt über Aslan sprechen, bevor wir, Martin, deine Szene hören. Du saßt hier letzte Woche mit dem Kollegen Wotzi, genau, und ihr habt beide Ahmed Aslan in die Pflicht genommen oder in die Kritik genommen und auch gesagt, ja, vielleicht tut ihm mal Platz auf der Bank für ein Spiel ganz gut.
Naja, das hat ja was damit zu tun, dass Torben Müsel wirklich sehr, sehr gut gespielt hat nach seiner Einwechslung. Und wir haben natürlich darüber diskutiert, boah, wenn der Müsel jetzt reinkommt, wer geht denn raus? Und natürlich, naja, er ist ja eigentlich ein gelernter Zehner, also eher auf der offensiven Position unterwegs. Und dann hätte man vielleicht auch aufgrund dieser Leistung gegen Unterhaching über Aslan nachdenken können.
Aber es gab ja schon
ich finde, gut,
Kritik,
man darf auch intern mal anderer Meinung sein. Ich habe es jetzt nicht so drastisch gesehen wie der Kollege Wozniak. Ich finde schon, dass Ahmed Aslan jemand ist, der immer alles gibt, der die Ärmel hochkrempelt, der manchmal zu viel will. Das ist einfach so, der sich dann vielleicht nicht in diesen Räumen auffällt, in denen er stark ist. Markus hat gesagt, vorm Tor hat er seine Qualität im Abschluss, er ist technisch sehr gut und er ist auf jeden Fall in der Lage dazu, ein Spiel fast im Alleingang zu entscheiden. Und das hat er ja am Samstag gemacht mit diesem wunderbaren Tor, was der Brustlöser war für diese Mannschaft in der zweiten Halbzeit, hat er noch das zweite Tor vorgelegt und beim dritten Tor noch den Ball erobert vorher. Also das volle Paket. Das ist ein Leader, man hat es dann auch gemerkt, die Reaktion der Spieler, es haben ihn einige auch in Schutz genommen, Tobias Kraulich, Klaus Jasula nach dem Spiel, die gesagt haben, boah, der Typ, da lassen wir nichts drauf kommen, der hängt sich hier immer rein und der macht alles. Natürlich hätte man ja sich instinktiv so ein bisschen mehr erhofft von ihm, ne, was so die Torproduktion angeht, aber immerhin steht er bei 6 Toren, ich glaube jetzt mittlerweile 6 Assists, das ist schon eine ordentliche Quote. Und
vielleicht wird das Spiel jetzt auch der Dosenöffner.
Das kann natürlich auch für ihn der Dosenöffner gewesen sein, natürlich, klar. Also wenn er es schafft, Koschner hat es ganz gut hinbekommen, das war so das Hauptziel. Er hat ihm gesagt, ganz klar gesagt, Amo, halt dich wirklich in diesen Räumen vor dem Tor auf, da hilfst du uns am meisten. Und wenn er das beherzigt, dann kann er noch sehr, sehr wichtig werden.
Und ich glaube, in deiner Szene des Spiels, wir haben vor dem Talk hier kurz gesprochen, kommt er auch vor, oder?
In meiner Szene des Spiels musste man zunächst um ihn bangen. Das ist, ich glaube, es war die 19. Minute. Diese Schrecksekunde für RWE, als Eitschberger und Arslan mit den Köpfen zusammengeprallt sind. Beide lagen auf dem Boden, haben geblutet. Und dann hatte RWE eben das Problem, dass man nur einen schnell behandeln konnte. Dann hat man sich zuerst um Eitschberger gekümmert, aber Arslan hat dann auch stark geblutet. Hat dann einen Wehener Spieler um Hilfe gebeten und gefragt, hör mal, kannst du vielleicht deinen Staff mal hierher beordern? Und dann kam eben sofort die medizinische Abteilung des SVW in Wiesbaden dazu, hat ihn auf dem Platz genäht. Gut, natürlich ist es, wird kein Arzt Hilfe ablehnen und sagen, machen wir nicht. Aber trotzdem finde ich, ist es eine sehr, sehr, ja, eine tolle Geste, dass man es eben macht in so einem Wettkampf und dass Hilfe dann auch so schnell kam. Trainer Uwe Koschner hat sich schon direkt danach bedankt, auch nochmal hinterher ausführlich bei der Pressekonferenz, Ahmed Aslan auch. Und naja, das war so ein bisschen der Fluch der guten Tat für die Wehener, denn beide Spieler haben danach getroffen und das Spiel entschieden.
Ja. Markus, du warst ja sogar im Stadion. Gerade so ein Spiel, was man dreht nach Rückstand, setzt ja dann noch auswärts, irgendwie immer ordentlich Emotionen frei. Ich weiß nicht, im Fernsehen hat man irgendwann nur noch die Essener Fans gehört. Wie war es im Stadion?
Ja, also das war so, die, ich sag mal, die Wiesbadener Szene, die ist auch überschaubar, die Fanszene. Ich hätte mal geschätzt 100, 150 Fans vielleicht. Die haben sich da alle Mühe gegeben.
Die aktive
Szene. Sonst ist das Ganze so etwas familiär, würde ich mal sagen. Ich habe auch mit Freunden auf der Wiesbadener Tribüne tatsächlich gesessen, mit Freunden aus Frankfurt, es hatte sich so ergeben. Und ja, im Laufe des Spiels hat man hinterher nur noch die Essener gehört und auch zu Recht. Ja, von Wiesbaden kam ja nicht viel, beziehungsweise ist ihnen nichts eingefallen. Hinter mir saß jemand, der hat eigentlich das ganze Spiel über gemeckert, über die Mannschaft, über den Trainer. Hinterher sagt er, ja, der hat wenigstens schöne Schuhe an. Und da hatte ich schon gedacht, okay, offenbar spielen die ja auch nicht gerade ihre beste Leistung, da geht dann was. Und so war es dann ja auch zum Glück, ja.
Mm, sehr gut. Martin, ihr schreibt ja immer die Einzelkritiken auch nach dem Spiel. So richtig abgefallen ist keiner nach so einer Leistung. Aber wenn du sagen müsstest, wen kann man da kritisieren, ist es dann die Defensive, die Offensive, kann man das so pauschal sagen? Kannst du einzelne Spieler rausnehmen?
Also ich glaube, die Defensive war über jeden Zweifel erhaben in diesem Spiel, denn das war, finde ich, defensiv mit so das beste Spiel, das ich gesehen habe von Rot-Weiß Essen in dieser Saison. Denn man hat ja wirklich gegen eine sehr, sehr starke Offensive, Floto und Kaya, zwei absolute Torjäger und Topscorer, die richtig gut drauf waren, hat man ja komplett aus dem Spiel genommen, hat überhaupt nichts von denen gesehen. Und deswegen, also es gab nicht mehr als 2 gute Möglichkeiten für Wien Wiesbaden im ganzen Spiel. Also gerade so diese Dreierkette hinten hat das sehr gut gemacht. Rios Alonso fand ich überragend, wie der verteidigt hat, wie stark der am Boden und in der Luft auch ist. Schulz fast jeden Kopfball gewonnen. Er hat ja gegen Unterhaching ein bisschen gewackelt. Tobias Kraulich.
Der Torjäger,
genau. Wird immer besser. 3 Tore jetzt schon. Aber
hat er gesagt, er wird sich auch anbieten jetzt als Stürmer.
Absolut. Ist auch eine Option. Nein, das haben wir auch schon mal angesprochen. RWE ist gefährlicher geworden bei Standardsituationen. Das hat auch was damit zu tun, dass du 3 kopferstarke Verteidiger auf dem Feld hast, das hilft dir dann natürlich. Und für mich auch ganz entscheidend, so diese Achse davor, ne, mit Mustier und Jasula, die defensiv der Mannschaft sehr, sehr viel Stabilität gibt. Aber wenn es vielleicht ein bisschen was zu kritisieren gab, um auf deine Frage zurückzukommen, klar, in der Offensive, Ramin Safi sah bei den Kontern der Essener wirklich nicht gut aus, hatte einige Bälle vertändelt. Martinovic noch etwas unglücklich in den Aktionen rund um den Strafraum. Aber man muss den beiden auf jeden Fall zugute halten. Die dürfen nicht nur an Toren gemessen werden. Also was die für Sprintmeter da abspulen, wie wichtig die für die Mannschaft sind. Auch eben defensiv. Wenn wir schon über die Defensive sprechen, die fängt vorne an. Und wenn du 2 so unangenehme, also für die Innenverteidiger unangenehme Anläufe hast, dann wird es wirklich eklig, gegen Rot-Weiß zu spielen. Und das ist ja eben auch so das Erfolgsrezept, ne? Wenn du es schaffst, unangenehm zu sein, defensiv gut zu stehen, dann erhöhst du die Chancen, in jedem Spiel zu punkten. Und Rot-Weiß kriegt das gerade hin.
Und ich meine, du sagst es jetzt, 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen. Die Kritik an den Stürmern wird dann wahrscheinlich lauter, wenn es mal eben nicht so läuft.
Wenn jetzt 1-0 verloren hätten, dann hätten wir vielleicht darüber reden müssen. Ja. Aber Fakt ist, Martinovic kannst du jetzt nicht mit Leonardo Vonić vergleichen. Vonić ist ein reiner Torjäger. Martinovic gibt der Mannschaft mehr. Also der kann auch, der hat auch einen Effekt, wenn er nicht trifft. Er hat ja auch schon 3 Assists zu Buche stehen. Und ihm müsste man wünschen, dass er einfach mal trifft und dann vielleicht platzt dann auch der Knoten bei ihm.
Mhm. Lass uns noch kurz, bevor wir dann über den Stadionausbau sprechen, auf die Tabelle schauen. Oft besprochen, oft geschrieben, gefühlt ist irgendwie die halbe Liga im Abstiegskampf. Das ist alles noch total eng. So richtig Luft hat RWE sich jetzt mit dem Sieg ja nicht verschaffen können, weil eben viele Teams auch aus dem Keller gepunktet haben. Haching, Stuttgart, Mannheim, Osnabrück, alle gewonnen. Wobei Osnabrück würde ich ja schon fast gar nicht mehr dazu zählen. Ja, es bleibt wahrscheinlich, wie ist euer Eindruck, bis zum Ende spannend, oder?
Also wenn du mich fragst, würde sagen, Haching, die haben jetzt zwar auch gewonnen, sind schon ein bisschen hinten dran.
Ja.
Ich würde sagen, auch Hannover, glaube ich nicht, dass sie es schaffen. Aber die 6 Mannschaften davor, zu denen auch Essen gehört, um die wir jetzt gehen, ich denke auch, könnte mir zumindest vorstellen, dass eine Mannschaft wie Aachen tatsächlich noch Probleme bekommen könnte.
Ja, da sitzt Essen jetzt auch im Nacken schon.
Die sitzen in dem Nacken, ja. Die waren eigentlich schon ein gutes Stück weg nach dem Sieg über Essen und jetzt sind sie nur noch 3 Punkte vor und die haben ja offenbar Schwierigkeiten, das Tor zu treffen. Auch die 60er, ich meine, die sind auswärts stark, haben gestern zu Recht deutlich verloren. Also am Ende ist es vielleicht eine Nervensache. Und wenn die Essener so stabil weiterspielen, dann denke ich, haben sie dann doch gute Chancen.
Ja, es war ja umso wichtiger, dass Rot-Weiß dieses Spiel gewonnen hat, denn man hätte das Spiel verloren, dann wären die Essener auf Platz 18 gerutscht und das wäre schon übel gewesen und hätte den Druck enorm erhöht vor dem Heimspiel gegen Ingolstadt. Der ist natürlich jetzt immer noch da, klar, aber du hast, Markus hat es angesprochen, zumindest mal wieder andere Teams in Schlagdistanz. Ne? Man sollte auf jeden Fall verhindern, dass man vielleicht nur 2-3 Mannschaften hat, mit denen man sich um einen Platz streitet und das ist jetzt eben nicht der Fall. Jetzt sind noch ein paar andere mit da unten drin und es bleibt natürlich extrem eng, extrem spannend und ich glaube, wir haben es ja mal vorgerechnet, so in der Winterpause, du wirst mindestens 42, 43, wenn nicht sogar ein bisschen mehr brauchen, vielleicht sogar 45 Punkte.
Mhm. Mhm.
Ja, kann schon sein, weil die Teams die Punkte nehmen konstant, ne? Und es sind halt noch eine Menge Spiele, so 6-7 Spiele nach meiner Rechnung. Aber sagen wir mal, 6 Spiele müsste RWE schon noch gewinnen, um sicher zu gehen.
Wir können gleich am Ende der Folge noch kurz gerne über Ingolstadt sprechen. Du hast gerade gesagt, das nächste auch gar nicht mal so leichte Heimspiel vor der Brust. Aber lasst uns erstmal zu unserem Top-Thema kommen.
Top-Thema der Woche.
Jetzt schon mehrfach angeteasert, der Stadionausbau, das ist ja ein Thema, was ja schon länger irgendwie in Essen besprochen wird. Jetzt war es irgendwie noch mal ein bisschen akuter. Man hatte sich als Spielort für die Frauen-EM 2029 beworben. Und dann am Freitag war es, glaube ich, kam ja die Absage. Vielleicht kannst du uns noch mal so eine Einordnung geben. Was ist jetzt gerade so Stand der Dinge? Ist das Thema jetzt komplett vom Tisch?
Ja, also vom Tisch ist es nicht, aber es ist schon ein Rückschlag. Ich denke, gerade der Oberbürgermeister hat diese Bewerbung wirklich genutzt. Die kam im absolut richtigen Zeitpunkt. Das war eine große Chance, jetzt diesem Thema nochmal einen Schwung zu geben. Und ich habe den Thomas Kufen zufällig getroffen, am Rande eines Termins, auch haben wir kurz drüber gesprochen. Und der war total optimistisch. Also Essen hat sich da wirklich berechtigte Hoffnung, denke ich, auch gemacht. Und umso größer ist dann die Enttäuschung gewesen. Ich habe auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass sie dabei sind. Alleweil aus Frankfurt dieses Jahr, man sucht ja 8 Städte. Man wird wahrscheinlich 8 plus X erstmal nennen und ich hatte sogar schon einen kleinen Text vorbereitet für den Fall, dass Essen da drunter ist und dann kam es ganz anders. Ich habe mir die Liste durchgeguckt, wo sind sie denn und guckt nach unten, da stand dann, ja, nicht dabei sind dann Bremen, Essen, Hamburg, ja gar nicht. Und für den Stadionausbau oder für dieses Projekt ist das ein Rückschlag. Also jetzt wäre es schnell gegangen womöglich, ja. Also die Politik hat die feste Zusage gegeben, dass man es macht. Schon im April wollten sie den Baubeschluss fassen, dann sollen ja auch die Zahlen vorliegen, was wird das Ganze am Ende kosten sollen. Gut, die Zahlen werden auf den Tisch kommen, der Baubeschluss wird jetzt sicherlich nicht gefasst vor der Kommunalwahl und es ist mindestens, schiebt es das Ganze mindestens ein halbes Jahr hinaus, würde ich mal sagen.
Aber glaubst du, einfach deine persönliche Einschätzung als jemand, der das Thema lange begleitet, intensiv begleitet, dass das realistisch ist, dass es trotzdem passiert?
Also auf Seiten des Oberbürgermeisters, auch bei der CDU höre ich das auch raus, die sind fest entschlossen, das weiter voranzutreiben. Okay, man wird sehen, wie schneidet Rot-Weiß-Essen denn jetzt ab, in der, wenn die absteigen sollten, dann hat man vielleicht auch schlechtere Argumente. Jetzt wäre es ja so gewesen, man beschließt es erstmal trotzdem, ja, ohne zu wissen, wo landen die denn am Ende. Man hätte das im Dezember nochmal anhalten können, wenn dann überhaupt klar ist, kommt die EM oder kommt sie nicht, aber dann wäre wieder ein Haufen Geld schon wieder in dieses Projekt reingeflossen.
Ne? Das ist ja schon was reingeflossen, ne? Man hat schon 1,2
Millionen Euro. Man hat 1,2 Millionen
Planungsmittel bewilligt, ne?
Genau, und da wären jetzt nochmal.
Wird auch nicht gut aussehen.
Nee, natürlich nicht. Da wären nochmal 2,5 Millionen draufgekommen. Okay, das Geld wäre auch nicht irgendwie für nichts ausgegeben. Man hat eine Planung, mit der könnte man auch ein paar Jahre arbeiten, hat man mir von Seiten der GVE gesagt. Aber der Drive ist jetzt erstmal raus, ein Stück weit. Einige, ich denke mal unter den Grünen vor allen Dingen, die haben das jetzt so ein bisschen zähneknirschend mitgetragen. Die konnten auch schlecht gegen eine Frauen-EM sein. Die legen immer großen Wert darauf, dass das Thema Frauenfußball eben auch eine Rolle spielt. Muss, ist ja auch zu Recht, gerade hier in Essen. Und da habe ich jetzt bei Ihnen so eine gewisse Erleichterung rausgehört fast. Also nach dem Motto, ja, wir nehmen uns jetzt erstmal alle Zeit, die wir brauchen.
Also ein bisschen auf die Bremse jetzt getreten.
Auf jeden Fall, ja. Gut, man wird sehen, nach der Kommunalwahl gibt es vielleicht andere Mehrheiten, die sich dann da zusammenfinden. Die SPD hat sich ja auch für den Ausbau ausgesprochen, das nochmal betont, mit gewissen Bedingungen verknüpft. Man möchte da auch im Umfeld was machen, das ist auch zwingend nötig. Insofern denke ich, auch wird es eine Mehrheit wahrscheinlich dafür geben für dieses Projekt. Aber wir wissen nicht, wie ist die Situation finanziell, will man es dann auch machen. Es ist ja immer Überzeugungsarbeit, gerade beim Fußball sind denn nicht nur die Emotionen im Sportlichen, sondern bei diesem Thema Stadionbau auch sehr.
Ja,
Markus, eine Frage dazu. Du hast gerade gesagt, die Grünen stehen dem Ganzen kritisch gegenüber, was wir auch so beobachten bei Social Media Posts oder so. Es gibt halt immer wieder Kritiker, die sagen, nee, wir können doch jetzt nicht so viele Millionen von Euro ausgeben für Sport. Ne? Wir müssten das lieber in die Schulen stecken, in die Renovierung der Schulen, in den Straßenbau. Ja. Was kannst du dem entgegnen?
Also die Diskussion hatten wir ja schon damals, als es um den Stadionneubau ging. Waren eigentlich die gleichen Argumente. Und die Stadt hat sich damals dafür entschieden, hat sich das auch nicht leicht gemacht. Dann ist Rot-Weiß auch noch, haben sie die Lizenz verloren und man hat es trotzdem durchgezogen, ja. Und der damalige Oberbürgermeister, Wolfgang Reiniger von der CDU, der hat gesagt, ne, wir machen das oder wir sollten es machen, auch aus dem sozialen Ausgleich heraus. Also die Stadt, ja, die hat finanzielle Probleme, das wissen wir, aber die leistet sich auch Dinge und zwar zu Recht. Sie gibt sehr viel Geld für Kultur aus, für Hochkultur. Ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen, Sport gegen Kultur, das geht dann immer sehr schnell, aber ich denke, das darf man erwähnen. Jetzt zum Beispiel wird gerade in der nördlichen Innenstadt ein ehemaliger Club umgebaut zu einem kleinen Theater, Casa. Das kostet einige Millionen. Mit dem Betrieb über 20 Jahre hat man da 30 Millionen, die man da investiert. Das leistet sich die Stadt, das kann sie sich auch offenbar leisten. Ich höre jetzt da auch nicht, oh, dafür wird ja jetzt irgendwie Kita X oder so nicht gebaut. Dem ist auch nicht so. Ja, natürlich muss das finanziert werden. Ein Stadionausbau würde finanziert über die GVE, über Kredite, die dann über, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre abgeschrieben werden. Die GVE schießt jedes Jahr 17 bis 20 Millionen in den Haushalt an Gewinnüberschuss. Der würde dann etwas geringer ausfallen. Aber ich kann mir nicht vorstellen oder würde sogar behaupten, es würde nicht eine Kita weniger gebaut, wenn die Ecken geschlossen würden. Ob man das unbedingt machen muss, ob man das jetzt machen muss, da kann man sicherlich drüber diskutieren.
Du hast eben gesagt, das ist auch irgendwie ein emotionales Thema, sicherlich auch bei den Fans. Martin, was nimmst du da so wahr? Ist das ein Projekt, was man eher befürwortet, jetzt mal unabhängig von den Kommentaren, die du gerade angesprochen hast, die sich um die Finanzen drehen? Weil man sagt ja oft, ja, das wäre irgendwie noch mehr Kessel, ist immer ja so das Wort, was
ist doch klar, dass die Fans von Rot-Weiß-Essen sich das wünschen. Und ich meine, es wäre aufgrund der Nachfrage auch vertretbar, wenn wir uns so die Entwicklung anschauen in den letzten 3 Jahren in der dritten Liga, dann ist ja der Heimbereich fast immer so voll oder fast voll, je nach Gegner vielleicht. Also auf jeden Fall ist die Nachfrage da und es ist immer schwierig, dass Ja, von der aktuellen sportlichen Lage abhängig zu machen, weil gerade in der dritten Liga ist der Erfolg nicht planbar, aber es wäre einfach mal ein Zeichen und wird dem Verein enorm helfen. Natürlich auch der Stimmung, klar. Dadurch, dass die Ecken nicht zu sind, finde ich, kommt so richtig, also atmosphärisch ist es nicht ganz so wie in anderen Stadien. Wenn man mal irgendwie in Dresden oder so war, dann ist da eine ganz andere Lautstärke und das würde dem ganz natürlich helfen. Aber auch so für den Verein, um einen Schritt nach vorne zu machen. Natürlich würde es dann auch teurer werden, ist ja klar. Ne? Wenn renoviert wird, dann wird die Miete teurer. Man müsste sich da auf jeden Fall einigen mit der GVE auf eine deutlich höhere Pacht. Ich weiß nicht, was du da gehört hast,
Markus. Ja, aber da stehen ja Zahlen im Raum.
Wird schon so um die Millionen pro Jahr, wenn nicht sogar noch mehr, müsste RWE zahlen. Dafür hätte man natürlich die Möglichkeit, mehr Zuschauereinnahmen, ne? Also größere Stadion, 26.500 Zuschauer, mehr Logen, bessere Möglichkeiten zur Vermarktung. Also das würde man auf jeden Fall locker reinkriegen und natürlich noch Gewinn machen.
Wie hat der Verein sich denn bisher so geäußert? Wie nimmst du das wahr? Ist man da eher zurückhaltender? Auch eben, weil man weiß noch gar nicht, wo spielt man jetzt irgendwie in den nächsten Jahren? Finanzen sowieso ein schwieriges Thema gewesen.
Der Verein war natürlich jetzt erstmal so in der Beobachterrolle und tut auch gut daran, glaube ich, sich jetzt erstmal zurückzuhalten. Gerade diese Frauen-EM hat man natürlich wohlwollend zur Kenntnis genommen. Die Diskussion kam zum richtigen Zeitpunkt, ne? Also das Thema hätte sich dann wahrscheinlich beschleunigt oder auch von selbst erledigt.
Genau.
Das wäre natürlich super gewesen für den Verein. Das hat man auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Jetzt war es ein kleiner Rückschlag, aber ja, man tut natürlich gut daran, Markus hat es gesagt, jetzt sportliche Argumente zu liefern. Ich finde, der Verein hätte es auch verdient. Er ist wirtschaftlich stabil aufgestellt. Man schreibt zumindest in dem Bereich keine Negativschlagzeilen und tut daran, weiter vernünftig zu arbeiten und sollte das eigentlich auch funktionieren.
Und es wäre ja auch ein gutes Zeichen für den Frauenfußball, ne? Also zwar findet diese EM jetzt nicht statt, aber es gibt, du hast gesagt, es ist ein wichtiger Standort Essen. Es gibt noch die SGS, die auch immer viele Zuschauer noch ins Stadion zieht.
Okay, die brauchen vielleicht nicht die geschlossenen Ecken. Die brauchen, ne? So ehrlich muss man
nicht
ja sein.
26.000, aber ja. Trotzdem wäre es ein positives Signal auch. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Wenn ich noch einen Satz zu RWE sagen darf, die Erwartungshaltung auf Seiten der Stadt ist schon da, dass da mehr kommen muss.
Sportlich. Ja.
Auch finanziell. Mhm. Die waren jetzt in der bequemen Lage, sich zurücklehnen zu können. Der Stadionausbau wäre vielleicht auch so gekommen. Aber da muss mehr kommen. Mit Markus Uhlig unter der Führung hatte man sich da eigentlich verständigt, auch auf Zahlen schon mit der GVE. Wie ich gehört habe, ruht das Ganze jetzt so etwas. Also da ist man noch längst nicht am krausen Bäumchen, wie wir hier in Essen sagen. Die Erwartungshaltung ist da und wenn der Stadionausbau beschlossen wird, dann wird man sich da vorher einigen müssen. Da bin ich sehr sicher. Sonst passiert halt gar nichts.
Also um das Thema abzuschließen, jetzt gerade erstmal so ein bisschen Ruhe reingekommen. Es ist ja keine Eile mehr da.
Es ist keine Eile mehr da. Die Eile war drin durch die Bewerbung und jetzt... Ja. Ja, in der Tat kann man sich Zeit nehmen.
Ja, vielleicht nicht zu viel Zeit. Also, ob der Worst Case wäre, wenn man das Thema jetzt mal ein paar Jahre ruhen lassen würde.
Na klar,
also
wird nicht billiger. Ne?
Das wird dann auch nicht billiger werden, genau. Also da sollte man schon Zug reinbekommen.
Ja, wir bleiben da am Ball. Du bleibst da vor allem am Ball.
Ja, bemühe mich.
Können nur empfehlen, da auf watz.de dran zu bleiben. Wenn es dann doch nochmal irgendwie akuter wird, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, dass wir hier nochmal drüber sprechen.
Ja, sehr gerne, danke.
Auch so, sportliche Expertise ist ja auch da.
Ja, sowieso. Dann lass uns zum Schluss noch einmal kurz sportlich werden. Es ist jetzt ein paar Mal angesprochen worden, das Heimspiel am Samstag gegen Ingolstadt. Ja, auch da gibt leichtere Aufgaben, ne?
Gibt leichtere Aufgaben, genau. FC Ingolstadt momentan eine der besten Mannschaften in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, wann ihr letztes Spiel verloren habt. Ich glaube, in diesem Jahr
acht
noch gar
Spielen,
nicht.
Oder Spiele
acht Spielen ungeschlagen.
So.
Insgesamt nur 5 Spiele verloren. Sabrina Wittmann,
beste
die
Offensive.
Trainerin. Ja, genau, beste Offensive. Sabrina Wittmann hat die Mannschaft wirklich auf Kurs gebracht. Ich finde, das sah am Anfang der Saison nicht so danach aus. Ich erinnere mich an das Hinspiel. Da hat Rot-Weiß gegen eine sehr instabile Mannschaft gespielt, hätte dieses Spiel meiner Meinung nach gewinnen müssen, hat zweimal geführt. Und das ist jetzt eine ganz andere Mannschaft, auf die RWE trifft. Also es wird auf jeden Fall eine ganz, ganz, eine harte Aufgabe. Sie sind schwer zu knacken, aber nichtsdestotrotz, RWE spielt an der Hafenstraße, hat den Rückenwind, ist selbst Dritter in der Rückrundentabelle. Kommt mit sehr, sehr viel Schwung. Da muss man natürlich hoffen, wie es da personell aussieht, dass Lukas Brumme nicht ausfällt.
Aber man hörte das ist eher, oder hast du jetzt schon neue Infos?
Noch nicht, wollte ich gleich mal natürlich machen und zum Hörer greifen, aber es sah zumindest am Samstag jetzt nicht so aus, als würde er dieses Spiel verpassen, als sei es was Ernstes, aber da muss man natürlich schauen.
Ja.
Torben Müser gibt es noch ein paar Fragezeichen, natürlich aufgrund seiner Rückenbeschwerden. Das bereitet den Essern so einige Sorgen. Ist auf jeden Fall auch mal eine wichtige Alternative. Aber trotzdem, man muss jetzt diesen Schwung mitnehmen und mal so ein richtiges Hafenstraßenspiel zeigen. Dann kann man auch Ingolstadt schlagen.
Und nach dem Spiel fordern wir nicht den Platz auf der Bank für Arslan, nehme ich an. Der hat jetzt so viel, ist jetzt so gepusht.
Ja, ich hoffe, er macht da weiter, wo er jetzt aufgehört hat. Ne? Also.
Aber wenn es hilft, dann können wir gerne noch ein paar andere auf die Bank verbannen. Also das, wenn dann so eine Reaktion kommt.
Ne? Aber sonst wahrscheinlich, sagen wir jetzt mal, Brumme kann spielen. Ist doch nicht so dramatisch dann unter dem Motto Never change a winning team. Nochmal genau so. Oder wie würdet ihr aufstellen?
Ich denke nicht, dass es viele Gründe gibt, um was zu ändern. Vielleicht kann man mal drüber nachdenken, vielleicht mit Suta für Ramin Safi zu bringen. Aber Koshinat steht auf die beiden vorne mit diesem Tempo, was sie mitbringen. Ja. Das ist schon sehr wertvoll für die Mannschaft, gerade schon angesprochen. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass es da viele Veränderungen geben wird, weil es steht ja alles. Ne? Hinten die Dreierkette, die beiden davor, Arslan, so diese ganze Achse, Eitschberger ist sowieso absolut überragend und unverzichtbar. Also es gibt da jetzt nicht
Also nach so einem Spiel gibt es keinen Grund, die Mannschaft zu verändern. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich auch so aus so einer Defensive tatsächlich daraus spielen werden. Ingolstadt ist eben eine starke Mannschaft mit dem Schwung in der Offensive vor allen Dingen. Genau. Ich meine, ich bin großer Fan von Torben Müsel, muss ich sagen. Er ist ein toller Fußballer. Den könnte ich mir auch immer da in der ersten Elf vorstellen. Aber ist ja gut, wenn man so jemanden da noch auf der Bank sitzen hat.
Ja.
Wenn er denn spielen kann, weiß ich gar nicht.
Ja, sieht nicht ganz so gut aus mit seinen Rückenbeschwerden. Ne? Er hatte nach dem Spiel gegen Unterhaching drüber gesprochen. Da wurde es dann mit einer Spritze behandelt und dann ging es besser, aber ist natürlich jetzt nichts Nachhaltiges. Und jetzt sind diese Probleme im Rücken, die bis in den Oberschenkel ausstrahlen, wieder aufgebrochen. Da wird man jetzt auf Nummer sicher gehen wollen, dass da auch alles wieder in Ordnung ist.
Ja, sind ja auch noch ein paar Tage bis zum Spiel. Dann abschließend euer Gefühl, Heimsieg. Wir tippen ja nicht, aber einfach mal so aufs Bauchgefühl.
Ja, würde ich mir wünschen. Vielleicht reicht es auch nur zum Unentschieden.
Ja, aber auch okay, oder?
Da wird eine ganz enge Kiste, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass es verlieren zu Hause, aber schweres Spiel ist möglich. Warum denn mal nicht mit so einem Last-Minute-Sieg?
Ja, wir sind oder auch mit einer besseren ersten Hälfte, nicht mit Rückstand.
Vielleicht. Auch das, ja.
Wir sind gespannt, treffen uns da natürlich, ihr kennt das mittlerweile, am Montag wieder hier im Studio, besprechen das Spiel, schauen, wie es ausgeht. Danke euch beiden, danke dir, Markus, dass du heute mit dabei warst. Sehr interessant. Ich hoffe auch für euch da draußen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein und ja, dann ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnehafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.